Ja, wie wird es einmal im Himmel sein? Hast du dir das auch schon einmal vorzustellen versucht? Ich mag mich erinnern, als ich als Teenager in einem Skilager war, des Bibellesebund, da haben wir einmal darüber ausgetauscht. Ja, wie wird es dann sein im Himmel? Wie können wir uns das vorstellen? Und ich dachte, ja, im Himmel, das wird so sein, wie wenn es einen endlosen Berghang haben wird, so mit einem Meter feinstem Champagne Powder, sagt man als Snowboarder, oder? Pulverschnee, in dem ich einfach endlos snowboarden kann. Fast fliegen, so in einem Meter luftigen Powderschnee, über jede Klippe springen kann, weil es gibt ja dann kein Leid mehr, keine Verletzungen. Da kann ich auch über die Klippen springen, über die ich jetzt Angst habe und nicht darüber gesprungen bin. Ja, so habe ich mir das vorgestellt als Teenager. Und ihr lacht jetzt und denkt, ja, so denken halt Teenager, oder? Und natürlich, das ist vielleicht ein bisschen eine naive oder eine fantastische Vorstellung. Aber sie hat auch etwas für sich, weil wir werden nicht einfach mit unserer Seele auferstehen und dann ein substanzloser Geist sein irgendwie, sondern auch unser Leib wird auferstehen. Paulus spricht im heutigen Text darüber und er bejaht die Leiblichkeit der Auferstehung, dass wir nicht nur eine geistliche Auferstehung erleben werden, sondern auch eine leibliche Auferstehung. Natürlich weiß ich, die zukünftige Welt Gottes, die sprengt all unsere jetzigen Vorstellungen. Sie wird noch viel besser sein, als wir es uns jetzt vorstellen können. Aber manchmal helfen solche Vorstellungen, um ein bisschen einen Vorgeschmack zu bekommen. Ich werde aus 1. Korinther 15 die Verse 35 bis 49 lesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. So. Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren, der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es in einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht, der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Ja, mit welcher Frage beschäftigt sich Paulus? Die Korinther fragen nach der Art und Weise der Auferstehung. Sie fragen nach dem Körper, den die Toten haben werden. Auf welche Weise wird das geschehen? Was für Körper werden sie dann haben? Wenn sie so fragen, dann stehen hier zwei unterschiedliche Vorstellungen im Raum. Die griechischen Philosophen, die dachten und glaubten an die Unsterblichkeit der Seele. Sie sahen die Seele als unsterblich an. Das Problem war nur, dass sie in einem vergänglichen Leib gefangen ist. Wie in einem Gefängnis. Und das Ziel ist, dass die Seele einmal aus diesem Gefängnis heraus erlöst wird, aus diesem vergänglichen, schwachen, gebrechlichen Leib hinaus in die Unsterblichkeit eingehen wird. Paulus aber spricht hier von einer anderen Vorstellung. Er spricht von der leiblichen Auferstehung der Toten. Dass nicht einfach die Seele ewig lebt, sondern auch der Körper, dereinst ewig leben wird. Die erste Vorstellung sieht den Leib, ja die gesamte materielle Schöpfung, als etwas Schlechtes oder zumindest als etwas Einengendes an, das überwunden werden muss, die Befreiung der Seele aus dem Gefängnis des Körpers. Der Kommentar des Paulus zu dieser Vorstellung ist kurz und klar. Du Unwissender, du Tor, der du keine Vorstellung von Gottes Weisheit und Schöpferkraft hast. Die zweite Vorstellung, für die Paulus argumentiert, die sieht den Körper und somit das Geschöpfliche als etwas grundsätzlich Gutes an, das jedoch durch seine Sterblichkeit einem zerstörerischen und lebensfeindlichen Prozess unterworfen worden ist, der überwunden werden muss. Überwunden durch die leibliche Auferstehung der Toten. Was für eine Hoffnung, von der Paulus hier spricht. Wie wir uns dies genau vorstellen können, das beschreibt Paulus in seiner Antwort in den folgenden Versen. Er benutzt dazu als erstes zwei sich ergänzende Bilder, zwei Vergleiche. In einem ersten Vergleich, das sind die Verse 36 bis 38, da erzählt er vom Samenkorn, das in die Erde fallen muss, dass es stirbt, damit es in seine Bestimmung findet und zum Weizen wachsen und Frucht bringen kann. Das Samenkorn muss sterben, damit es lebt. Jesus hat dieses Prinzip auf sich selbst bezogen. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Johannes 12, 23 bis 25. Jesus spricht hier von seiner Lebenshingabe am Kreuz. Ein klarer Hinweis darauf, auf seinen Leidens- und Sterbensweg. Und dadurch wird es erst möglich, dass auch wir einen Auferstehungsleib erhalten werden. Wir haben das letzten Sonntag gehört, das feste Fundament unserer Auferstehungshoffnung ist die Auferstehung von Jesus Christus. Dank seiner Überwindung des Todes haben wir Hoffnung. Paulus kommt auch nochmal darauf. Um was geht es aber Paulus mit seinem Vergleich nun? Er sagt, unser jetziger Leib gleicht einem nackten Samenkorn. Der Auferstehungsleib jedoch der ausgewachsenen Weizenpflanze. Wenn wir das nun vergleichen, die Körner hier in der Hand sind keine Weizenkörner, aber er spricht ja auch von unterschiedlichen. Und was daraus wird einmal, das ist unglaublich, oder? Dieser Unterschied. Und Paulus sagt, ja, jetzt habt ihr einen Leib, der ist wie ein Korn, ein Samen. Und dann aber werdet ihr einen Leib haben, der wie die ausgewachsene Pflanze ist. Unglaublich. Können wir uns das vorstellen? Oder sprengt es unsere Vorstellungskraft, wie das einmal sein wird? Wie kann eine solche Verwandlung vonstatten gehen? Allein durch die gewaltig große Schöpfungskraft Gottes. In Römer 4,17 heißt es über den Glauben Abrahams, Abraham vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gott ist ein Gott des Lebens, er ist ein schöpferischer Gott. Gott aber gibt dem einen Samen einen solchen Pflanzenleib, so wie er gewollt hat. Es wird betont, dass Gott wirkt, auch in der Neuschöpfung, in der Auferstehung. Und die Umwandlung, die aus dem Samenkorn eine solche Pflanze macht, wird von der Schöpfermacht Gottes verursacht. Wie Gott das genau machen wird, das können wir uns jetzt noch nicht wirklich vorstellen. Doch wir dürfen darauf gespannt sein, wir dürfen uns darauf freuen. Interessant ist, es bleibt eine gewisse Kontinuität vorhanden. Aus dem Samenkorn wird eine Pflanze. Es ist nicht etwas Losgelöstes, etwas völlig Neues, sondern eine gewisse Kontinuität ist da, aber gleichzeitig ist es eine totale Erneuerung, eine Neuschöpfung, eine Transformation in etwas Neues. Wir haben beides. In einem zweiten Vergleich spricht Paulus von den unterschiedlichen Körpern. Er weitet das Bild von den landwirtschaftlichen Vergleichen hin zu den Tieren und den Himmelskörpern. Es ist ein kunstvolles Arrangement, das unseren Blick in zwei Richtungen lenkt. Einerseits zurück, woher wir kommen. Diese Verse erinnern an den Schöpfungsbericht vom Ursprung der Welt mit all den Tieren, den unterschiedlichen und den Himmelskörpern. Und gleichzeitig richtet es den Blick voraus auf das Zukünftige. Durch die Betrachtung von Sonne, Mond und Sternen richtet sich unser Blick nach oben gegen den Himmel. Paulus betont erneut die unfassbar kreative Schöpfermacht Gottes. Anders ist der Leib der Tiere, anders der Fische, der Vögel, der Menschen. Und gleichzeitig betont er erneut auch die Unterschiedlichkeit der Körper hier auf der Erde von den Körpern, die wir in der Auferstehung im Himmel dann erhalten werden. Er vergleicht zum Beispiel das Leuchten des Mondes mit demjenigen der Sonne. Und wir wissen, das Leuchten des Mondes, das ist nur ein Abglanz des Sonnenlichtes. Der Mond reflektiert das Sonnenlicht. Das wahre Leuchten, die wahre Schönheit kommt von der Sonne. Ohne Sonne kein Mond. Also der Mond vielleicht schon, aber er leuchtet dann nicht. Ein Leermond ist es dann. gäbe kein solch fantastisches Bild des Mondes. Was aber bedeutet dies nun konkret für unseren Auferstehungsleib? In Vers 42 sagt Paulus, entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Paulus stellt diese Begriffe hier einander gegenüber. Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit. Unvergänglichkeit bedeutet ewig, ewiges Leben. Unansehnlichkeit oder Unehre der Herrlichkeit. Die Schwachheit des irdischen Leibes, der Kraft des Auferstehungsleibes. Und er spricht eben von einem irdischen Körper und einem Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. In diesem Sinn ein geistlicher Leib. Mit der Beschreibung unseres irdischen Körpers beschreibt Paulus unsere menschliche Natur nach dem Sündenfall. Das erkennen wir leicht. Die Vergänglichkeit, die uns zu schaffen macht, Unansehnlichkeiten, Schwachheiten, dem all sind wir unterworfen seit dem Fall. Und wir sehen deutlich, dass wir als irdische Geschöpfe, die den Folgen des Falles unterworfen sind, erlösungsbedürftig sind. Unser irdischer Körper ist gekennzeichnet durch die Vergänglichkeit, durch die Unansehnlichkeit, die Schwachheit. Der Alterungsprozess setzt schon sehr früh, nach wenigen Jahren bereits ein. Auch ich mit 35, ich bin bereits auf dem absteigenden Ast, biologisch gesehen. Ärzte würden das bestätigen. Und ich merke es selber, wenn ich Fußball spielen gehe, ja, dann habe ich am nächsten Tag ziemlich Muskelkater. Mit 25 war das noch kein Thema. Aber ich merke jetzt schon, ich werde älter. Ja, das ist hart. Aber es ist die Realität. Was ist das tiefer liegende Problem dahinter? Seit der Rebellion Adams und Evas gegen Gott sind wir getrennt von Gott. In Genesis 2,17 heißt es aber, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, Adam und Eva, die haben gegessen von der Frucht, aber sie sind nicht gestorben, nicht zugleich. Was ist geschehen? Sie mussten nicht sofort körperlich sterben, jedoch geistlich waren sie tot. Sie waren getrennt von Gott. Ihr Körper jedoch wurde ebenfalls der Vergänglichkeit und Schwachheit unterworfen. Und hier sehen wir, dass der Tod nicht zuerst ein leibliches, ein Problem des Körpers ist, sondern ein geistliches Problem, nämlich die Trennung von Gott. Und darum nützen auch alle Versuche der Menschen nichts, den Tod zu überwinden und unsterblich zu werden, indem sie versuchen, ihren Körper irgendwie zu verbessern, zu konservieren, einzufrieren oder mit Bio-Enhancement derart zu verbessern, dass er nicht sterben wird. Weil es ist nicht ein leibliches Problem zuerst, sondern ein geistliches. Wir brauchen nicht zuerst einen unsterblichen Leib, sondern einen lebendig machenden Geist. Und dieser lebendig machende Geist ist uns im letzten Adam in Jesus Christus begegnet. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus, schreibt Paulus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Wenn wir durch den Geist lebendig gemacht werden, dann werden wir auch den Leib, einen Auferstehungsleib bekommen, wie Jesus einen Auferstehungsleib bekommen hatte. Durch die Auferstehung hat Jesus den Tod überwunden. Alle Vergänglichkeit, alle Unansehnlichkeit und alle Schwachheit. Stell dir das vor. Er selbst, Gottes Sohn, ist am Kreuz vergangen in totaler Unansehnlichkeit und Schwachheit. Ehrloser geht es nicht. Damit wir, die wir uns im Glauben mit Jesus Christus verbinden, für ewig mit ihm zusammen leben können, in Unvergänglichkeit, in Herrlichkeit und in Kraft. Jesus sagt in Johannes 5, 24, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Hast du diesen Schritt vom geistlichen Tod ins Leben getan? Ja, dann Halleluja, freu dich an der Hoffnung in Jesus Christus. Wenn nicht, dann möchte ich dir Mut machen, auf das Wort Jesu zu hören und dem zu glauben, der ihn gesandt hat. Der Vater Jesu Christi ist ein Gott der Fülle und des Lebens, nicht des Todes. Er will, dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst und dadurch teilhast an seiner Unvergänglichkeit, an seiner Herrlichkeit und Kraft. Und wenn du hier unsicher bist, werde ich diesen Anteil haben, bin ich in dieser Verbindung mit Jesus? Oder wenn du dich noch nicht mit Jesus verbunden hast, dann besteht die Möglichkeit, am Kreuz auch für dich beten zu lassen, während des zweiten Worship-Teils, auch am Schluss des Gottesdienstes. Nimm das in Anspruch. Lass für dich beten. Andere fragen jetzt aber vielleicht, ich habe diesen Schritt vom Tod ins Leben getan, habe mich mit Jesus verbündet und seinen lebendig machenden Heiligen Geist empfangen. Er hat mich geistlich zum Leben erweckt und ich stecke dennoch noch immer in diesem vergänglichen, sterblichen Leib. Ja, was soll das? Ich sehne mich nach dieser verheißenen Unvergänglichkeit, nach der Herrlichkeit und Kraft. Paulus, er wusste genau um diese Sehnsucht, auch bei den Korinthern. Das ist eigentlich ja logisch, dass wir uns danach sehnen. Und so schreibt er auch im 2. Korintherbrief 5, die Verse 1 bis 6a, schreibt er von dieser Sehnsucht. Und ich lese einige Abschnitte daraus. Er spricht, dass unser Körper hier ja einem Zelt gleicht, das eines Tages abgebrochen wird. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, wir sehnen uns nach der Wohnung, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir sofort schon diesen Körper anziehen. Natürlich, er ist herrlich, er ist kraftvoll, er ist unvergänglich. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Und wir hätten am liebsten, dass was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen wird, auf einen Schlag. Und dann sagt er, Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Amen. Nichts kann uns die Zuversicht nehmen. Wir leben in einer Spannung. Wir haben diese Verheißung. Das geistliche Leben, die Erneuerung hat bereits begonnen, unserer Person. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir sind immer noch in diesem Leib, sind noch der Vergänglichkeit und Schwachheit unterworfen, warten noch auf die Vollendung. Und der Heilige Geist ist uns als Unterpfand und Anzahlung gegeben. Wir müssen uns aber auch noch in Geduld üben. Darum auch Vers 46. Wir leben noch in der irdischen Ordnung. Die geistliche, durch Gottes Geist erneuerte Ordnung kommt noch. Da warten wir voller Sehnsucht darauf und wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung als Unterpfand, dass die Verheißung Gottes sich erfüllen wird. Und das gibt uns auch Geduld, wenn wir unter der Vergänglichkeit leiden, der Unansehnlichkeit, der Schwachheit. Wir haben das noch zu ertragen. Manchmal schenkt Gott ein Wunder, eine Heilung. Und das sind Anzahlungen, sozusagen. Sie stärken unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Der Heilige Geist ist schon am Werk. Sein Werk wird er vollenden, wenn Jesus wiederkommt. Und darum schreibt Paulus zum Schluss genauso, wie wir das Abbild des irdischen Adams sind, jetzt noch, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Das ist die große Verheißung, an der wir in einer festen Hoffnung und kühnen Zuversicht festhalten können. Über unserem Leben heißt es nicht einfach Staub zu Staub und Asche zu Asche, sondern wir werden einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Der himmlische Adam, das ist Jesus. Wir werden das Abbild von Jesu Christi sein. Was für eine Verheißung. Noch nicht jetzt zwar, doch wir wissen, dass wir eines Tages auferweckt werden mit einem unvergänglichen, mit einem herrlichen, mit einem kraftvollen Leib. Was bedeutet das für unser Leben jetzt? Wenn du jetzt jung bist, schön und stark, dann freue dich an deiner Schönheit, an deiner Kraft, denn das ist gut. Gott hat dich gut geschaffen. Gott achtet auch die Geschöpflichkeit hoch. Und es gibt eine Kontinuität in die Ewigkeit. Wenn du alt bist, wenn du an Schwachheiten leidest, an der Unansehnlichkeit, der Vergänglichkeit des menschlichen Körpers, dann freue dich an der Hoffnung auf die Neuschöpfung, die alles Unvollkommene definitiv überwinden wird. Manches überwindet Gott jetzt schon, alles wird er einmal in der Vollendung überwinden. Und das gibt uns die feste Hoffnung auch in Krankheit und Schwäche. Freue dich auf das, was kommen wird, wenn du den Lauf hier auf dieser Erde vollenden wirst und deinen Auftrag hier unter uns ausgeführt hast. Wie werden wir dann aussehen? Werden wir dann aussehen wie der David des Michelangelo, der perfekt geformt ist? Ich denke nicht, dass wir alle so aussehen werden. Unsere Individualität wird gewahrt bleiben. Denn Gott hat einen jeden von uns einmalig und sehr gut erschaffen. Und ob unser menschliches Schönheitsideal dann im Himmel auch einmal noch gleich gelten wird, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Ideale auch im Himmel noch gelten werden. Doch eins bin ich mir sicher, wir werden unvergänglich, herrlich und voller Kraft sein. Und wahrscheinlich werden wir auch hell leuchten wie die Sterne. Denn wir werden Jesus in seiner ganzen Schönheit reflektieren, wie Paulus im 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Was jetzt bereits begonnen hat an unserem Herzen, die Umgestaltung in die Herrlichkeit unseres Herrn Jesu durch das Werk seines Geistes, wird dann vollkommen sein durch die Auferstehung. Was für ein Ziel, auf das wir zugehen. Und die große, die unerschütterliche Hoffnung dabei ist, dass wir mit Paulus sagen können, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Herzen angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ja, komm, Herr Jesus, komme bald, ich bete. Jesus, ich danke dir für diese große Hoffnung, die wir haben dürfen. Ich danke dir, dass wir in dir das Leben haben, dass du daran bist, uns an Körper und Seele, an Körper und Geist zu erneuern, dass wir aus der Unvergänglichkeit, aus der Unansehnlichkeit, aus der Schwachheit in die Unvergänglichkeit, in die Herrlichkeit, in die Kraft erlöst sind. Und dass du dieses Werk vollenden wirst. Stärke diese Hoffnung. Stärke diese Hoffnung auch gerade in denen, die an ihrer Schwachheit leiden, die kämpfen mit Krankheit, mit Gebrechlichkeit, mit der Unansehnlichkeit des vergänglichen Körpers, in dem wir jetzt noch sind. Stärke sie, schenke ihnen eine feste Hoffnung und Zuversicht, dass du alles vervollkommen wirst und dass wir einmal leben werden mit dir für ewig in Herrlichkeit und Kraft. Ich lobe und preise dich. Ich bete dich an. Amen.